Der zweite Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 6 bis Ende des Briefes, wollen wir mit Gottes Hilfe betrachten, unter der Überschrift Aufruf zu ordentlichem Wandel. Das Gegenteil von ordentlichem Wandel ist unordentlicher Wandel. Und an sich könnten der Apostel und seine Mitarbeiter Silvanus und Timotheus den Brief schon beendet haben mit Vers 5. Das ist ein sehr schöner Schluss. Der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Aber jetzt kommt eine Ermahnung. Die Gemeinde hat offenbar bei allem Lob, das sie auch bekommt und dem Dank für sie, trotzdem auch Ermahnung nötig. Und ich denke, auch wir alle, auch heute in unseren Gemeinden, haben Ermahnung immer wieder nötig, damit wir nicht erschlaffen im Glaubensleben und in der Nachfolge. Und jetzt lesen wir diese Verse, Kapitel 3, Vers 6 bis Vers 18 zu Ende. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Ausrufezeichen. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. So endet der Brief. Es sind nur drei Kapitel, aber wir haben gesehen, die Tage, die haben es wirklich in sich, was da lehrmäßig drin steckt. Über die ganzen Endzeitfragen und über auch die Frage der Erwählung und Bekehrung. Das haben wir heute Morgen gehört. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aufruf für das Leben als Christ. Nun, ich möchte vorausschicken, es gibt ja Christen, die sagen, Jesus kommt bald wieder. Ich denke, da gehören wir auch dazu. Und dann sagen sie aber, nun, dann kündigen wir unsere Arbeit. Wir bereiten uns vor, dem Herrn zu begegnen. Wir machen einfach nichts mehr. Wir warten jetzt jeden Moment, dass der Herr kommt. Ja, sie arbeiten einfach nicht mehr. Es gab immer wieder solche Strömungen. Die haben dann ihre Arbeit gekündigt, weil der Herr ja bald kommt. Das ist eine fromme Art von unordentlichem Wandel. Es gibt auch die unfromme Art, dass man einfach faul ist. Und es gibt ja viele Ermahnungen im Buch der Sprüche gegen die Faulheit. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Oder der Faule, der ist so faul, dass er die Hand zur Schüssel tut, wo Essen drin ist, aber er ist zu faul, sie dann zum Mund zu führen. Lauter solche Dinge stehen im Buch der Sprüche sehr bildhaft. Oder der Faule dreht sich immer im Kreis im Bett, aber er ist zu faul aufzustehen. Oder sein Garten wuchert zu mit Unkraut. Auch das wird beschrieben im Buch der Sprüche. Das ist auch unordentlicher Wandel. Jetzt wollen wir Vers für Vers betrachten, was der Apostel und seine Mitarbeiter hier schreiben. Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, hier sind natürlich die Schwestern mit eingeschlossen, es ist ein inklusives Maskulinum hier. Wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus, also in der Autorität Christi, ganz wichtig, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, gemeint ist jeder Mensch, auch die Schwestern natürlich in den Gemeinden, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Sich zurückziehen soll man, man soll das nicht unterstützen. Im Griechischen steht für unordentlich ataktos. Takt, das ist so der Rhythmus, in dem man etwas tut, also so wie ein Rädchen seine Arbeit vollbringt. Und ataktos heißt, der fällt aus dem Takt. Lässt einfach liegen, wird unterbrochen die Arbeit oder gar nicht mehr ausgeführt. Man kann auch so sagen, ataktos, das heißt aus dem Takt heraustreten, aus der Reihe tanzen, nicht in der Ordnung sein, nicht ordentlich wandeln. Von solchen soll man sich zurückziehen. Wenn man sich nicht zurückzieht, dann unterstützt man sie noch in ihrem unordentlichen Wandel. Sie wandeln nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Denn die Bibel ruft uns immer wieder auf, fleißig zu sein, jetzt nicht bis zum Burnout, aber ganz normal unsere Arbeit tun, die der Herr uns aufträgt. Jede Gabe, die Gott uns schenkt, bedeutet auch eine Aufgabe, ob es natürliche Begabungen sind oder Geistesgaben. Wenn du eine solche natürliche oder geistliche Gabe hast, bedeutet es auch eine Aufgabe, die du ausführen sollst. Erkenne deine beruflichen Gaben, erkenne deine Gaben für die Gemeinde und setze sie ein. Das ist die biblische Überlieferung, schon vom Alten Testament, aber auch im Neuen Bund. Vers 7. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Nachahmen, griechisch mimestai, das Wort Mime, Nachahmer, steckt da darin. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Ja, das ist jetzt ein großes Thema. Wie ist das mit Reich Gottes Arbeitern? Sollen die Lohn bekommen für ihre Arbeit oder sollen sie alles ehrenamtlich machen, umsonst, ohne einen irdischen Lohn zu erwarten? Was meint ihr? Was sagt die Bibel dazu? Ja, jeder Arbeit ist seines Lohnes wert. Ja, also durchaus keine Schwärmerei. Wir arbeiten, wir sollen arbeiten, soweit wir nicht krank sind. Das ist natürlich die Ausnahme. Ja? Oder unverschuldet keine Arbeit haben. Gibt es ja auch, dass jemand arbeitslos ist und einfach keine Arbeit findet, obwohl er sich darum bemüht. Oder halt, wenn jemand krank ist und nicht mehr arbeiten kann. Aber wer arbeiten kann und auch eine Arbeit finden könnte und es trotzdem nicht gut tut, der ist kein Vorbild für die christliche Gemeinde. Solche Lebensformen soll man nicht unterstützen. Der Apostel, er schreibt auch an anderen Stellen ganz klar, wie er das für sich persönlich hält. Das möchte ich mal vorlesen. Und zwar in den Korintherbriefen. Die sind ja später geschrieben, die Briefe an die Korinther. Und da lesen wir zunächst mal in 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 4 bis 14. Na, weil er ja auch hier sagt, wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben nicht umsonst Brot gegessen. Die haben es bezahlt, die haben selber gearbeitet. Apostel und ihre Mitarbeiter. Was schreibt der Apostel jetzt in der Parallelstelle praktisch, 1. Korinther 9, ab Vers 4? Da heißt es, sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen? Sprich zum Beispiel ganz klar gegen das Zölibat oder den Zölibat. Wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, also auch Petrus hatte eine Frau, der angeblich erste Papst, ja, kein Zölibat. Dann weiter, oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, es wird das Alte Testament zitiert, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Das ist ein Zitat aus dem Gesetz Moses. Ich suche gerade mal den Vers. 5. Mose 25, Vers 4 ist das. Wird hier zitiert in 1. Korinther 9. Und weiter. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr wegen uns? Denn es steht ja um unsertwillen geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen und wer trischt, auf Hoffnung hin dreschen soll, dass er seiner Hoffnung teilhaftig wird. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Also er hat geistlich gesät, das Wort verkündigt, Menschen zum Glauben geführt, aber sie dürfen auch leibliche Nahrung und Versorgung ernten. Das ist legitim. Und weiter schreibt er, wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Und jetzt kommt aber, dass er für sich persönlich entscheidet, das nicht zu tun, aber andere können es tun. Aber er für sich persönlich sagt dann, aber wir haben uns dieses Rechts nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Damit also nicht gesagt wird, ach, die predigen das Wort ja nur um des Lohnes, um des Geldes willen. Damit da kein Schatten darauf fällt, sagt er, ich verlange kein Geld von euch. Aber es gilt gleichzeitig, der Arbeit ist seines Lohnes wert, man soll dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Also es dürfen auch Reich Gottes Arbeiter davon leben, wenn die Gemeinde das akzeptiert und unterstützt. Und dann heißt es noch, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Deshalb gibt es, sage ich jetzt, hauptamtliche Mitarbeiter in den Gemeinden im Reich Gottes. Das ist nicht falsch, aber die Gemeinde muss da einverstanden sein und sagen, ja, wir geben einen Teil ab, damit du diese Arbeit vollzeitlich tun kannst. Aber es gibt auch viele Reich Gottes Arbeiter, es funktioniert auch in Gemeinden, die ihren Beruf nachgehen und dann eben zusätzlich noch die Gemeindearbeit machen. Aber das geht nur, wenn die Familien darunter nicht kaputt gehen, diese Doppelbelastung. Das ist auch klar. Wenn die Gemeinde eine gewisse Größe hat, machen dann viele Gemeinden so, dass sie ein oder zwei Brüder freistellen und auch dann voll anstellen für die Gemeinde. Das habe ich auch von vielen Gemeinden schon gehört. Bei uns ist es noch nicht so weit. Wir sind alle ehrenamtlich in unserer Gemeinde. Also ich werde überregional finanziert. Manchmal kommt die Frage, bezahlt dich deine Gemeinde? Nein, wir haben ja über 20 Brüder, die am Wort dienen und keiner bekommt da Geld dafür. Ich bin seit Jahrzehnten überregional finanziert, auch durch Spenden und diene dem Herrn hauptamtlich. Also das ist durchaus legitim, aber es muss so sein, dass es immer auf dem Freiwilligkeitsprinzip beruht. Wichtig ist, dass wir die Arbeit machen, die der Herr uns aufträgt. Ob es jetzt handwerkliche Arbeit ist oder geistige Arbeit, ob es Predigtarbeit ist oder was auch sonst. Diakonische Arbeit, man könnte jetzt vieles aufzählen. Das meint der Apostel, wenn er schreibt, ihr wisst ja, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich untergelebt. An anderer Stelle schreibt er eben, dass er auch als Zeltmacher weitergearbeitet hat. Und wichtig ist auch noch 2. Korinther 11, 7 bis 10, das haben wir auch notiert. Da steht noch mal ein bisschen was Tieferes, noch tiefer drüber. 2. Korinther 11, 7 bis 10. Da heißt es, oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Also nicht die Korinther mussten das tun. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen und werde mich auch ferner hüten. Weil da gab es viele, die ihn verleumdet hatten. Der würde wegen Geld das machen und so weiter. Ja. Und weiter schreibt er noch, so gewiss die Wahrheit des Christus in mir ist, soll dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in den Gegenden von der Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Fragezeichen. Gott weiß es. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und so weiter, die ihn verleumden. Ja, und dann ein Zitat noch aus 2. Korinther 12, 14. Da wird es nochmal auf den Punkt gebracht, dieses Verhältnis bezüglich Geldes und Reich Gottes Arbeit. 2. Korinther 12, Vers 14. Da schreibt er, siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das eure, also nicht euer Geld, sondern euch, eure Herzen, für den Herrn zu gewinnen. Darum geht's. Und dann noch, es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Opfer für die Seelen, für die Herzen, damit die Menschen gerettet werden. Das ist das Allerwichtigste und da ist Geld zweitrangig. Aber es ist notwendig. Manche sagen, notwendiges Übel. Denn ohne Geld kann man auch keinen Gemeinderaum mieten, man kann auch keine Veranstaltung finanzieren und so weiter. Morgen ist zum Beispiel eine Hochzeit in unserer Gemeinde, hat auch Geld gekostet. Die ganze Dekoration und so kann man natürlich auch bescheiden machen, ja, ist klar. Aber kosten tut es alles, was auch das Essen. Da wollen wir also nicht schwärmerisch sein und abheben, sondern ganz nüchtern bleiben. Ja, also Vers 8, nochmal, wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Dann Vers 9, nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Das habe ich halt schon erklärt. Er hätte das Recht gehabt, auch Geld zu nehmen von der Gemeinde, aber er hat es nicht getan. Er hat lieber selber gearbeitet, sich selber finanziert oder Spenden von anderen Gemeinden in Anspruch genommen, damit er nicht vor Ort ein Anstoß ist für die, die da sich dran ärgern würden. Und dann Vers 10, das ist jetzt eine Kernaussage, die auch für uns gilt, die alle Zeit ganz wichtig ist. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Also man muss auf jedes Wort hier genau hören. Es heißt nicht, wenn jemand nicht arbeiten kann, sondern wenn jemand nicht arbeiten will. Jemand sich weigert zu arbeiten, der es könnte, der soll auch nicht essen. Dann soll man so hart streiten und sagen, nein, dann kriegst du auch nichts. Es gibt ja heute das Hotel Mama. Und wenn die Kinder erwachsen werden, so aus der Schule kommen, was machen sie dann? Och, ich will nichts arbeiten, ich mache meine Computerspiele, ich bleibe zu Hause und ich suche auch keine Arbeit, ja, sagen ja manche Jugendlichen heutzutage. Die machen dann gar nichts, einfach lassen sich weiter verköstigen, brauchen keine Miete zahlen. Kennt ihr solche? Ja, die da oft sehr schnell mit den falschen Freunden in Kontakt kommen, im Drogenelend versumpfen oder im Spielelend. Unnütze Esser, kann man sagen, auch wenn es die eigenen Kinder sind in dem Fall. Und wie gut, wenn sie erkennen, das macht Gott Schande, das ist eine Schande für die Kinder selber, auch eine Schande für die Familie. Wenn die jung und arbeitsfähig sind und sich weigern, eine Arbeit zu suchen, auch nicht studieren, gar nichts machen eigentlich, dann ist es sehr, sehr traurig. Sowas soll nicht sein, wenn sowas in der Gemeinde ist, müssten eigentlich die Eltern die Kinder ermahnen, und vielleicht die Ältesten mit zur Seite, zur Hilfe holen, damit die den Kindern ins Gewissen reden. Der drastische Schritt ist, dass man sagt, also wenn du bei uns noch weiter essen willst, dann musst du auch arbeiten. Und wie schön, wenn die Kinder nach Schulabschluss sagen, ja, ich suche mal eine Arbeit oder einen Studienplatz, ich will eine Ausbildung machen, das ist eigentlich das Selbstverständlichste der Welt. Also wer arbeiten kann, der soll auch arbeiten. Das ist ein Grundprinzip für uns Menschen, bis wir halt nicht mehr arbeiten können. Entweder gehen wir in Rente oder wir hören dann auf, wenn der Herr uns sagt, jetzt bist du nicht mehr arbeitsfähig. Mich betrifft es ja auch, weil ich jetzt 65 werde in einer Woche, so Gott will, wir leben. Und das war ja früher das Renteneintrittsalter. Ich habe auch überlegt, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt einfach gar nichts mehr tun? Ist ja furchtbar, ja? Wenn Leute in Rente gehen, können wir gar nicht aushalten. Ne? Natürlich hat man dann mehr Freizeit, ist ein weltlichen Beruf. Ich habe ja einen geistlichen Beruf, das ist nochmal anders. Aber so einen weltlichen Beruf als Maurer und so ist man natürlich froh, wenn man nicht mehr auf den Bau muss. Aber man hat bestimmt irgendeine Aufgabe, die man tun kann, ob es im eigenen Haus ist oder in der Gemeinde Dienste übernimmt, handwerklich anderen hilft und so weiter. Also man sollte unbedingt weiter was machen. Gell? Und ich habe auch gesagt, also solange der Herr mir den Auftrag schenkt und die Kraft gibt und die Gedanken, werde ich weiterarbeiten. Vielleicht ein bisschen weniger machen, aber jetzt nicht ganz aufhören. Das ist also weise, ja, wenn man im Alter entsprechend das tut. Genau. Also, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das ist dieser drastische Schritt, um Menschen zur Umkehr zu rufen. In Vers 11 heißt es jetzt, wir hören nämlich, dass etliche von euch, also es ist traurig, nicht nur einzelne, etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Unordentlich, da steht wieder Attaktus und unnütze Dinge treiben, da steht das Wort, das heißt griechisch peri ergazomenus. Ergon, das ist die Arbeit und peri, das heißt alles tun außer arbeiten. Also irgendetwas, bloß nicht arbeiten. Die tun schon was, aber nicht das Richtige. Ich weiß nicht, was die dann alles tun. Spielen oder die Zeit irgendwie totschlagen. Aber sie tun nicht das, was sie tun sollten, was ihr Auftrag wäre. Ich möchte mal ein paar Beispiele sagen. Es gibt ja auch fromme Eremiten. Früher gab es solche, die sich auf Säulen gesetzt haben und da einfach gesagt haben, ich diene dem Herrn, indem ich den ganzen Tag auf einer Säule sitze. Säulenheilige hat man die genannt. Oder haben sich in irgendwelche Höhlen oder zurückgezogen. Das ist sicherlich nicht Gottes Wille. In den Klöstern hat man dann später eingeführt die Regel der Benediktiner und die hieß ja Ora et Labora, bete und arbeite. Das war natürlich schon besser. Die haben also auch erkannt, man kann nicht einfach den ganzen Tag nur beten, in Anführungsstrichen, das ist natürlich wichtiges Gebet, sondern man muss auch arbeiten, weil das wäre eine Schande. Ich bete den ganzen Tag, aber arbeiten tue ich nichts. Schlechtes Zeugnis des Glaubenslebens. Es widerspricht ganz direkt dem Wort Gottes, etwa hier diesem Vers 10, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Ja, dieses Eremitendasein, das kann völliger Ungehorsam sein. Genauso Scheinfrömmigkeit, ich habe am Anfang das Beispiel gebracht, ja, der Herr kommt ja bald, also arbeiten wir nichts mehr, wir setzen auch keine Kinder mehr in die Welt, wir ziehen uns von allem zurück, wir warten nur noch, vielleicht im Bett liegen, dass wir direkt entrückt werden. Das ist übertrieben gesagt, aber es gibt solche Christen, ich kenne welche, ja, der Herr kommt so bald, wir haben keine Kinder mehr. Und ich sage, aber findest du das richtig, diese Haltung? Nein, wir haben den Auftrag, soweit es der Herr schenkt, fruchtbar zu sein, sich fortzupflanzen. Auch das ist ein Auftrag, das Herrn Kinder großzuziehen, wo es der Herr schenkt. Und dann gibt es auch ganz fromm scheinende Christen. Und erzähle ich mal eine Geschichte, ich sage keine Namen. Vor etlichen Jahren rief uns jemand an. Wir sind solche, die des Weges sind. Und wir wollen bei euch wohnen, übernachten. Ja. Dann gesagt, okay, ja, kommt halt mal vorbei. Das würde ich halt nicht mehr sagen. Dann kam da so ein etwas älteres Ehepaar. Und die haben gesagt, ich habe gesagt, seid ihr auch Christen? Nein, wir sind, ja, aber wir sind solche, die des Weges sind. Das war ja auch die Bezeichnung, die Jünger, die auf dem Wege sind. Und die machen es so, die gehen von Haus zu Haus und übernachten da immer ein paar Tage. Und dann gehen sie wieder ins nächste Haus. Als wir selber dann mal Vorträge hatten in Österreich, kam er so auf das Thema und da haben es welche besucht plötzlich, die des Weges sind, die haben bei uns ein paar Tage gewohnt, bis ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch, weil es so anstrengend war, die haben auch gar nichts geholfen in der Küche, einfach nur sich bedienen lassen und uns in endlose Gespräche verwickelt und da haben sie gesagt, ja in Österreich, da waren die auch, genau die gleichen, dann habe ich es gehört von Siegerland, da waren sie auch, also in dem Fall bei Ulis Kambax, da waren sie auch. Also überall, über Nacht ein paar Tage, da wieder weitergezogen. Also ich sage es mal ganz deutlich, christlich getarntes Schmarotzertum. Und es war so anstrengend. Ich habe zum Arzt mir gesagt, ihr müsst die rausschmeißen, das geht nicht. Ihr könnt euch nicht Tag und Nacht um diese Leute kümmern, die des Weges sind. Das ist wirklich passiert. Ich glaube, die leben noch, sind jetzt aber wahrscheinlich ziemlich alt inzwischen. Und ich habe mich gefragt, ob denen eigentlich bewusst ist, was sie da tun, ob das Absicht ist oder ob die einfach verblendet sind. Weil Gottes Wille ist sowas nicht. Natürlich kann man mal anrufen, du, kann ich mal vorbeikommen oder wir besuchen dich. Aber dann von Ort zu Ort ziehen, überall sich durchfressen und auch nichts geben dafür und noch nicht mal helfen, das ist schon sehr unchristlich, möchte ich mal behaupten. Ja, christliches Schmarotzertum, das gibt es auch. Ja, und dann Verschwendungssucht, das ist auch so. Es gibt ja Leute, die haben ein bisschen was verdient, dann schmeißen sie alles mit vollen Händen hinaus. Ja, ich habe eine Witwe gekannt, als der Mann gestorben war. Die hatte ein ganz schönes Erbe gehabt. Das hat sie innerhalb von wenigen Jahren verschwendet, indem sie jedes Wochenende oder fast jeden Tag mit dem Taxi irgendwo ins Restaurant oder Kaffee gefahren ist. Da geht das Geld sehr schnell weg und natürlich noch betrogen dann und alles. Das ist auch traurig. Aber das soll man sich dann nicht Christ nennen, wenn man auch unter solchen Krankheiten wie Verschwendungssucht leidet. Muss man sich korrigieren lassen und umkehren. Unnütze Dinge treiben. Das waren jetzt ein paar drastische Beispiele. Natürlich gehört dazu auch ein unmoralischer Lebensstil, der vielleicht noch fromm getarnt ist. Und vieles andere, Spielsucht, Internetsucht, die ganzen Süchte, wo auch das Geld hinausgehauen wird, Alkoholsucht. Das ist alles unordentlicher Wandel. Auch Esssucht, ja, gehört auch dazu. Im Gegenteil, wir sollen unser Leben dem Wesentlichen widmen, dem Gebet natürlich, aber eben auch der Arbeit. Und Arbeit ist Arbeit nicht nur für mich selber und meine Familie, auch für andere Menschen, die auch noch Unterstützung brauchen. Man sollte eigentlich so arbeiten, dass man noch ein bisschen mehr hat, um auch an andere abzugeben, mit anderen zu teilen. Das ist auch eine christliche Grundregel. Wohl zu tun, also Gutes zu tun und miteinander zu teilen, das vergesst nicht. Und so heißt es auch weiter in den Versen 12 und 13. Solchen, die also nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben, solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Stille Arbeit heißt einfach treu die Arbeit tun, nicht unbedingt jetzt wieder damit zu prahlen oder groß werden wollen, sondern ganz still die ganz normale alltägliche Arbeit ausführen. Und dann heißt noch in Vers 13, ihr aber Brüder werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wisst ihr, es gibt auch Unterlassungssünden. Mancher sagt, ich sündige nicht, dadurch, dass ich gar nichts tue. Wenn ich nichts mache, mache ich auch nichts Falsches. Kennt ihr das? Auch in Gemeinden ist das eine sehr fromme Haltung. Ich sage nichts, ich mache nichts, also sündige ich nicht, ich mache nichts Falsches. Aber Schweigen bedeutet oft Zustimmung. Und wenn man zum Falschen zustimmt, dann wird man schuldig. Das ist übrigens auch in Politik so, wenn man nicht wählen geht. Aber jetzt lassen wir mal weg das Thema, meine Meinung. Also, aber es gibt eben Unterlassungssünden. Wenn ich den Kranken besuchen könnte, der dringend meine Hilfe braucht, dass ich ihm Liebesdienste erweise und tue es nicht, und ich weiß genau, der bräuchte mich jetzt, und dann werde ich schuldig, weil ich Hilfeleistung unterlassen habe. Wenn ich einem Unfallopfer helfen könnte, sogar Vorschrift bei der Fahrschulausbildung, und tue es nicht, dann werde ich auch schuldig. Wenn ich meine schwachen Eltern versorgen müsste und tue es nicht, werde ich auch schuldig. Oder wenn ich die Kinder vernachlässige, werde ich schuldig. Wenn ich in der Gemeinde einen Dienst hätte, ich hätte die Gabe, und es wird dringend gesucht, Mitarbeiter, zum Beispiel im Putzdienst, in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, im Missionsdienst, im Predigtdienst, und ich hätte die Gabe und tue es nicht, dann kann ich auch schuldig werden, wenn ich das dauerhaft verheimliche, dass ich eigentlich die Gabe hätte und der Herr mich berufen möchte, aber ich weigere mich und sage, nein, ich mache das nicht. Ich bin einfach aus Faulheit, ja, zu faul. Faulheit ist immer das allerschlechteste Argument, denn Faulheit ist Sünde. Unterlassungssünde ist eben auch Sünde, nicht nur Tatsünden. Es gibt auch Unterlassungssünden. Auch wenn ich das Wort erheben müsste und warnen sollte vor Fehlentwicklungen in Gemeinden, zum Beispiel wenn die Bibelkritik hineinkommt, die Ökumenisierung, der Zeitgeist, der Modernismus, die Pseudocharismatik und all diese Dinge, und wenn ich dazu schweige, dann werde ich auch schuldig. Ich habe auch nicht immer den Mund aufgemacht, und wo ich ihn aufgemacht habe, habe ich oft sehr drastische Reaktionen erlebt, bis hin zum Hausverbot, zum Redeverbot. Ich habe heute bei einigen Werken Rede- und Hausverbot, weil ich halt gewarnt habe vor Bibelkritik, vor weltlichen Einflüssen, die da eindringen. Das will oft nicht gehört werden, aber wir haben da gute Vorbilder in der Bibel, zum Beispiel den Propheten Jeremia, der immer wieder gewarnt hat, die israelische Regierung, sie sollen gewisse Dinge nicht tun. Und andere sollten sie tun, aber sie haben nicht drauf gehört. Aber der Mensch, der Prophet hat seinen Auftrag erfüllt. Und auch wir heute, wenn der Herr uns ganz klar etwas zeigt, das muss natürlich ganz eindeutig sein, und wir dann schweigen zu Missständen, dann werden wir schuldig. Wir sind nicht jetzt die Propheten des alten Bundes, aber wir sind Christen, die einen Auftrag haben, Gutes zu tun und zum Bösen nicht zu schweigen. Also beides gehört dazu. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Kalo poiuntes steht hier, sollen wir sein. Gutes tuende Menschen. Dann die weiteren Verse 14 und 15. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Das ist schon eine drastische Maßnahme. Also wer diesen Aufruf ignoriert, ordentlich zu wandeln und auch seine Arbeit still und treu zu tun, wer sich da bewusst und aktiv verweigert, der soll gekennzeichnet werden. Ja, vielleicht als Fauler, als unnützer Esser, als Ungehorsamer. Der muss also in der Gemeindeliste registriert werden, dass er kein Vorbild ist, dass er keine Aufgaben durchführen darf, zum Beispiel jetzt nicht predigen kann in einem solchen Zustand. Er kann ja kein Vorbild sein in diesem Moment, dieser Mensch, wo er unordentlich wandelt oder vielleicht auch im Ehebruch lebt. Auch so ein großes Thema, das ich jetzt heute gar nicht alles ausführen kann. Unzüchtige Beziehungen pflegt oder in dauerndem Streit mit seiner Umgebung oder einfach faul ist und all solche Dinge. Solche Menschen, die müssen gekennzeichnet werden, sogar hier, Semeiose steht hier, ein Zeichen muss ihnen gegeben werden, so wie das keins mal, aber es ist nicht so, dass man es auf die Haut macht. Ich denke, in der Gemeindeliste soll der gekennzeichnet werden, dass der also keinen Dienst in der Gemeinde tun darf, solange sein Leben nicht in Ordnung gebracht ist. Natürlich, wir sind alle nicht perfekt, aber wenn jemand ganz bewusst im Ungehorsam wandelt, der kann keine geistlichen Dienste tun. Wenn so jemand trotzdem geistliche Dienste tut und zum Beispiel ein Pfarramt begleitet, sagen wir mal, wenn er in einer nicht biblischen Ehe lebt, ihr wisst ja, was ich meine, muss ich vorsichtig ausdrücken, müsste gekennzeichnet und ausgeschlossen werden, unter Gemeindezucht gestellt. Aber solche Leute lässt man heute predigen, die steigen sogar bis zu Bischofssitzen auf. Deshalb sieht es in vielen Kirchen so katastrophal aus, wie es heute ist. Im Gegenteil, die sollen gekennzeichnet werden und man darf keinen Umgang mit ihnen pflegen. Und zwar damit dieser Mensch umkehrt, dass er sich schämen muss. Dazu dient ja auch die Gemeindezucht, gemäß 1. Korinther 5 und Matthäus 18, dass jemand, der unordentlich wandelt und Irrlehren hineinbringt, erstmal ermahnt werden muss, unter vier Augen, also im persönlichen Gespräch, und dann, wenn er nicht darauf hört, dieser Mensch, noch Zeugen hinzunehmen. Wenn er darauf nicht hört, muss es vor die Gemeinde gebracht werden. Und wenn er dann immer noch nicht umkehrt, muss er ausgeschlossen werden aus der Gemeinde, damit die Gemeinde bewahrt wird von dem Sauerteig der Sünde und der Verführung und damit die betreffende Person umkehrt von ihrem verhängnisvollen, verderblichen Wege, der ein schlechtes Vorbild für andere ist. Kennzeichen und keinen Umgang mit solchen Personen pflegen. Aber dann heißt es zugleich, aber haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Also wenn es ein Christ ist und er lebt aber nicht gemäß seinem Glauben, dann ist er kein Feind, sondern immer noch ein Bruder, aber auf dem Irrweg. Und er muss zur Umkehr geführt werden durch drastische und deutliche Ermahnung, aber nicht jetzt als Feind an den Pranger gestellt. So weit sollen wir nicht gehen. Es geht immer noch darum, damit seine Seele gerettet werde. So heißt es ja auch im 1. Korinther 5, ich möchte vielleicht die Stelle mal doch lesen, 1. Korinther 5, das große Kapitel über Gemeindezucht. Also wir lesen jetzt nicht alles aus Zeitgründen, aber doch die wichtigsten Verse. Da heißt es, ich suche gerade mal die Stelle, genau in Vers, ab Vers 3, ab 1. Korinther 5, ab Vers 3. Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon als wäre ich anwesend über den, der dies auf solche Weise begangen hat, das ist eine schlimme Form von Unzucht hier in dem Kapitel, über den habe ich beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das heißt jetzt so, nicht, dass der in okkulte Bereiche geworfen wird, sondern dem Satan übergeben heißt, er wird aus der Gemeinde ausgeschlossen und ist damit wieder im Machtbereich Satans, nämlich in der Welt. Das ist gemeint, Machtbereich Satans, außerhalb der Gemeinde Jesu Christi. Und das Ziel ist, damit das Fleisch verdirbt, also sein Fleisch, körperlich ist ausgeschlossen aus der Gemeinde, aber damit sein Geist gerettet wird am Tag des Herrn Jesus, und zwar indem er in sich geht, so wie der verlorene Sohn in Lukas 15, und umkehrt von dem breiten Weg und wieder zurückkommt auf dem schmalen Weg dem Lamme nach. Darum geht es. Haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht. Nutetesete, das ist diese Nutetik, diese seelsorgerliche Ermahnung, weist ihn zurecht als einen Bruder. Ja, damit endet der Inhalt dieses Briefes. Und jetzt kommen noch der Segenswunsch und der Abschiedsgruß. Und der ist auch gehaltvoll. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Ja, Gott ist der Herr des Friedens, des Shalom, des Irene griechisch. Der Name Irene kommt ja von Friede. Und das ist der Friede, nicht einfach nur das Waffenschweigen, sondern der Friede im Herzen, der ausstrahlt in die Welt. Der Friede, den nur Gott schenken kann, der ein Element der neunfachen Frucht des Heiligen Geistes ist. Liebe, Freude, Friede und weitere sechs Elemente der Geistesfrucht. Und den schenkt uns allein der Herr Jesus Christus, indem er Frieden gemacht hat am Kreuz auf Golgatha. Und deshalb möge der Herr des Friedens, Gott in Jesus Christus, uns den Frieden geben, und zwar alle Zeit, auf alle Weise. Friede, der selbst trägt, wenn hier auf Erden Krieg ist, wenn es drunter und drüber geht. Dass wir diesen inneren Frieden bewahren dürfen im Herrn. Und so heißt es weiter, der Herr sei mit euch allen. Ja, er sei bei euch, er verlasse euch nicht. Und jetzt kommt der Gruß. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief. So schreibe ich. Ganz deutlich, apostolische Autorität, die hier betont wird. Und hier sehen wir auch, wie absurd und wie frevlerisch die Behauptung der Bibelkritiker ist, die den zweiten Thessalonicher Brief dem Apostel Paulus absprechen wollen, sagen, das sei ein späterer pseudonymer Brief im zweiten Jahrhundert geschrieben und ähnliche Lügen. Nein, hier wird ausdrücklich nochmal gesagt, dass er diesen Brief handschriftlich unterschrieben hat. Und dann der Gnadenwunsch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Auch am Anfang haben wir von der Gnade gehört. Gnade, das ist die Begnadigung, die Freisprechung vom Todesurteil, der ewigen Verdammnis aufgrund der eigenen Schuld und Sünde. Gnade ist immer aufgrund des Opfers Jesu Christi geschenkweise uns zugeeignet. Die können wir nicht selber erarbeiten, sondern sie kommt ganz vom Herrn und wir dürfen sie dankbar im Glauben annehmen. Diese Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Kyrios Jesus Christus, die sei mit euch allen. So sei es wahrhaftig. Das ist so, das bedeutet das Wort Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und wir erheben uns dazu. Allmächtiger, heiliger Gott, wir haben diesen gewaltigen Brief gehört, den zweiten Thessalonicher Brief, wo in drei Kapiteln so viel Wichtiges drinsteht für Lehre und Leben. Herr, schenk uns selber, dass wir ordentlich wandeln, dass wir unsere Arbeit gerne und mit Freuden tun, und zwar indem du uns die Kraft schenkst durch deinen Geist, durch die Fähigkeiten, die du uns schenkst, durch die Gaben, die du uns gibst und die auch immer Aufgaben bedeuten. So leite uns in allem durch deinen Heiligen Geist, dir nachzufolgen, nicht faul zu sein, sondern fleißig, sodass wir unseren Familien dienen und unseren Gemeinden und auch unseren Mitmenschen, damit sie sehen, dass ein Christ ordentlich wandelt. Dazu hilf uns allen, Herr. Und sei du mit uns. Und wir danken dir, dass du bald wiederkommst, Herr. Aber wir wollen die Hände nicht in den Schoß legen, sondern hellwach und fleißig dir dienen, bis dein Tag da ist und du uns aufnimmst in dein herrliches Reich. Amen. Amen.